Deutschlandfunk. Der Tag.
Wladimir Putin gilt nicht unbedingt als besonders aufbrausend. Heute allerdings bei seiner über 4 Stunden gehenden Jahrespressekonferenz auf die Frage einer westlichen Journalistin, ob Russland Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben könnte, da wurde er aber für seine Verhältnisse richtig emotional.
Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Was genau sagt er da? Ihr, Klammer auf, der Westen, Klammer zu, müsst uns Garantien geben. Ihr. Jetzt und sofort. Das Thema Ukraine bleibt also heiß. Darüber spreche ich gleich mit unserem Mann in Moskau, Florian Kellermann. Und einen Tag vor Heiligabend klären wir ein für alle Mal die Frage, wie viel Wahrheitsgehalt steckt eigentlich in der Weihnachtsgeschichte? Nein, das schaffen wir natürlich nicht, aber meine Kollegin Christiane Florin und ich, wir nähern uns zumindest an. In der Tag an diesem Donnerstag, den 23. Dezember 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Wie groß ist die Kriegsgefahr denn nun wirklich zwischen Russland und der Ukraine? Könnte Wladimir Putin wirklich einmarschieren in den ehemaligen sowjetischen Bruderstaat? Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze ist das eine, aber jetzt verschärft Putin spürbar seine Rhetorik gegenüber dem Westen. Wir haben es gerade gehört, auch bei seiner Jahrespressekonferenz. Sofortige Sicherheitsgarantien des Westens hat er gefordert und war dabei ungewöhnlich aufgebracht, hat mir unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann geschildert.
Es war dann schon ziemlich emotional, also er ist auch zeitweise so emotional gewesen, dass er Blödsinn erzählt hat. Fehler gemacht hat. Also zum Beispiel dann gesagt, in den 90er Jahren hat die Sowjetunion oder so, ne? Also wo ja die Sowjetunion hat sich ja 91 aufgelöst. Also das war dann, hat Russland gemeint, hat dann aber Sowjetunion gesagt.
Das sagt ja auch einiges aus eigentlich über Putin, oder? Es wird ja so ein bisschen.
Also er ist emotional geworden. Ja.
Nee, aber dass er Sowjetunion sagt, weil hier wird ja so ein bisschen gerade die These aufgestellt, dass er, ich weiß gar nicht, ob das eine These ist, aber es gibt jetzt so einige Meinungsartikel, wo nochmal darauf hingewiesen wird, dass er ja eigentlich der Sowjetunion auch nachtrauert. Nicht unbedingt dem Wirtschaftssystem, aber so was Größe und Macht angeht. Dass er eigentlich immer noch so im Herzen ein Sowjetkrieger ist.
Ja klar, ich meine, das wird auch immer deutlicher. Also das ist so, ich meine, es ist alles schon mal fast irgendwo gesagt worden, aber es sind dann eben so sich weiter aufschaukelnde Wellen einfach. Es wird immer präziser formuliert, immer ausdrücklicher formuliert und diesmal wird es dann auch in dieser Hinsicht sehr, sehr explizit. Also er hat ja dann eben auch davon gesprochen, dass der Zerfall der Sowjetunion für ihn auch schon eine Art von Aufteilung Russlands war. Ja. Also er hat zumindest, ist das so abzuleiten aus seiner Formulierung. Und dass daran auch schon irgendwie der Westen beteiligt gewesen sei, dass er so quasi westliche Kräfte in der Sowjetunion damit beteiligt gewesen seien. Also das, eben die Ukraine, da hat er dann auch eben quasi mit zu Russland mit dazugerechnet. Also wie sonst hätte man das als Aufteilung von Russland verstehen sollen, den Zerfall der Sowjetunion.
Aber das war nicht so, ne? Also, die Ukraine, um das nochmal klar zu sagen, die hat sich damals 1991 von sich aus unabhängig gemacht, sogar per Volksabstimmung. Sogar die Krim hat damals für eine Loslösung von der Sowjetunion, also für die Eigenständigkeit ausgesprochen.
Ja, genau. Also auf der Krim war der Vorsprung der Befürworter am kleinsten, aber es waren auch mehr als 50%, die sich für eine
Loslösung von der Sowjetunion mehr als in Großbritannien für einen Brexit gestimmt haben.
Ja, das könnte sogar sein. Das ist tatsächlich der Fall. Es waren, glaube ich, nur ein paar Prozentpunkte mehr.
56 oder 58 oder so, habe ich gelesen. Ja. Irgendwie sowas. Okay, kommen wir mal zum Punkt, über den ich ursprünglich auch mit dir sprechen wollte, auch wenn das hier im Prinzip alles schon dazugehört. Er hat also nochmal ganz klar Sicherheitsgarantien gefordert von der NATO, vom Westen. Wenn jemand das tut, dann fühlt er sich ja normalerweise bedroht. Wieso fühlt sich Russland überhaupt von der NATO bedroht?
Ja, das ist eine Frage, die wirklich, ich meine, das ist so ein Standardantwort, aber Putin beantworten sollte, er kann sie eigentlich nicht beantworten. Es ist entweder er fühlt sich tatsächlich bedroht oder er bildet sich oder er tut so, als fühle er sich bedroht, um dadurch was zu erreichen politisch, ne? Also er behauptet ja quasi, dass die NATO Russland immer stärker in Schach halten wolle, dass deswegen Militärbasen um Russland herum aufgebaut würden und dass eben jetzt auch die Ukraine in die NATO aufgenommen werden sollte und dass da Raketenbasen in der Ukraine stationiert werden sollten, um eben Russland zu bedrohen. Er rechnet da ja auch schon diese Raketen in Polen mit dazu, die ja eigentlich nur dem Abfangen von anderen Raketen dienen sollen und eben nicht dem Angriff auf Russland oder etwas dergleichen. Also er schildert eine Bedrohungslage, die es objektiv, so ist es jedenfalls die westliche Sicht und auch meine Sicht, die es nicht gibt. Mhm. Ob er sich das jetzt einbildet oder ob er das eben konstruiert, das weiß er nur selber.
Mhm. Was meint Putin denn genau mit Sicherheitsgarantien? Meint er halt also, der Westen sollte die Garantie abgeben, beziehungsweise die NATO sollte die Garantie abgeben, dass es keine Osterweiterung mehr in Richtung Ukraine als drängendes Beispiel oder auch Georgien gibt? Oder meint er da vor allen Dingen auch die Stationierung von Raketen, was du gerade gesagt hast?
Ja, er meint beides. Und beides steht ja auch ausdrücklich in diesem Brief drin, den das Außenministerium schon Richtung Washington verschickt hat mit den sogenannten Vorschlägen. Und sollen dann eben rechtlich verbindliche Garantien sein, also ein Vertrag mit internationaler Geltung, der dann natürlich auch von allen NATO-Staaten ratifiziert werden müsste. Darüber spricht Putin natürlich nicht, wo dann eben drin steht, die NATO garantiert, die Ukraine wird nicht aufgenommen, es gibt auch sonst keine Osterweiterung mehr Richtung Russland und außerdem, selbst wenn das nicht passiert, keine Raketen werden stationiert, überhaupt keine Waffen der NATO werden dort in der Ukraine stationiert.
Ist eigentlich an dem Vorwurf von Wladimir Putin, der Westen bzw. die NATO habe permanent seit den 90er Jahren Versprechen gegenüber Russland gebrochen mit ihrer Osterweiterung. Ist an diesem Vorwurf zumindest ein kleines bisschen auch was dran? Das hört man ja auch in westlichen Medien immer wieder.
Also ich will nicht ausschließen, dass auch mal Fehler gemacht worden sind gegenüber Russland, aber in dieser Formulierung, die er immer wieder verwendet und die auch andere immer wieder verwenden, ist es nicht richtig. Das heißt, es wird ja behauptet, bei der Wiedervereinigung, als die Sowjetunion ihr Einverständnis gegeben hat, dann letztendlich zur deutschen Wiedervereinigung, sei dieses Versprechen gegeben worden, dass die NATO sich dann eben nicht ausweitet Richtung Osten, wobei man das damals eben noch überhaupt nicht absehen konnte, dass sowas überhaupt möglich ist. Also es gab die Sowjetunion, es gab den Warschauer Pakt und ich denke nicht, dass da irgendjemand daran gedacht hat, dass es so überhaupt gibt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt: Warum ist es da nicht schriftlich fixiert? Das waren ja keine Amateure, die damaligen Diplomaten der Sowjetunion. Das wäre schriftlich fixiert worden, wenn es tatsächlich eben dieses Versprechen gegeben hätte, beziehungsweise wenn die Sowjetunion, wenn Gorbatschow darauf bestanden hätte. Ja, und der dritte Punkt, damals hat die Sowjetunion ja auch im Namen der Ukraine gehandelt. Das heißt, selbst wenn da mal so ein Versprechen abgegeben worden wäre, ist die Frage, würde es jetzt die Ukraine dann binden, nicht in die NATO eintreten zu dürfen, denn die war damals Teil der Sowjetunion und könnte sich ja dann eben auch umentscheiden. Also Russland ist nicht die Sowjetunion, ist zwar der Rechtsnachfolger, aber nicht ein und das Gleiche.
Dass Putin jetzt ausgerechnet so viele Truppen an die Grenze der Ukraine verlegt hat und gleichzeitig so einen harten rhetorischen Kurs auf einmal fährt gegenüber dem Westen. Was verspricht er sich jetzt eigentlich davon? Hat er das Gefühl, es ist mal wieder ein Moment der Schwäche des Westens und er kann Pflöcke einschlagen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, dieses Warum jetzt ausgerechnet. Und ich weiß es auch nicht und viele Leute haben ihre Meinung dazu und sagen etwas anderes. Es gibt natürlich die Meinung, ja, klar, Schwäche der NATO, es gab einen Regierungswechsel in Deutschland, Joe Biden hatte Probleme außenpolitischer Natur in Afghanistan, da könnten ihm irgendwie jetzt die Hände gebunden sein oder man könnte auch sagen, Joe Biden braucht einen Erfolg als Friedensstifter und könnte sich dann auch auszeichnen in solchen Verhandlungen jetzt. Oder manche sagen auch, gut, Putin bereitet jetzt einfach so langsam sein Erbe vor, das heißt, er möchte etwas hinterlassen. Und das eine ist, dass die Krim in russischer Sicht wieder zu Russland gehört. Das hat er auf der Habenseite in seiner Sicht. Aber er möchte eben vielleicht noch mehr und eben auch die Ukraine eben auf Dauer absichern als russisches Einflussgebiet. und hier sozusagen jetzt diese Pflöcke einschlagen, bevor er dann möglicherweise auch irgendwann abtritt als Präsident. Das sind natürlich jetzt alles sind komplette Spekulationen, über die eben aber auch andere nur spekulieren können.
Wie sollte denn der Westen reagieren? Sollte er tatsächlich über Sicherheitsgarantien für Russland verhandeln? Du hast Joe Biden gerade angesprochen. Man hatte ja den Eindruck, er könnte möglicherweise sogar dazu bereit sein nach dem letzten Videocall, den die beiden hatten, und das Ganze dann über den Kopf der Ukrainer hinweg.
Ja, Sicherheitsgarantien, warum nicht? Also wenn man Abkommen schließt, dass man eben sich gegenseitig nicht bedroht und das eben auch untermauert auf bestimmte Weise, dann sollte man das sicher tun. Und das ist ja auch getan worden in der Vergangenheit. Es ist ja eben nicht so, dass in den 90er Jahren hier Russland komplett über den Tisch gezogen worden ist. Also es ist der NATO-Russland-Rat dann geschaffen worden, Anfang der 2000er Jahre. Es ist garantiert worden, dass eben keine Truppen, auch nicht in Polen, Truppen stationiert werden der NATO und keine Waffen stationiert werden. Das heißt, über sowas kann man sprechen, über Abrüstung auch, aber die Ukraine ist ja sozusagen nicht verhandelbar, weil das gehört eben zur DNA der NATO dazu, dass alle Länder die Möglichkeit haben, beizutreten, wenn sie den Wunsch haben und wenn sie die Kriterien erfüllen. Theoretisch könnte auch Russland beitreten, wenn es diese Kriterien erfüllt und wenn es das möchte nach dem NATO-Statut. Das heißt, die NATO würde sich ja selber verraten, wenn sie hier solche Garantien abgeben würde, dass die Ukraine nicht beitreten kann. Das heißt, dann könnte die NATO auch gleich aufhören zu existieren.
Aber genau das scheint Putin ja zu wollen. Was glaubst du, wie groß ist dann tatsächlich die reale Gefahr einer militärischen Eskalation dann im neuen Jahr?
Also ich würde sie nicht besonders hoch einschätzen. Ich meine, ich würde auch sagen, dass diese sehr harsche Rhetorik von heute mit zum Spiel gehört. Und dazu gehört, dass eben Putin möglichst hochpokert, den Einsatz hochschraubt, um auch möglichst viel zu erreichen, denn letztendlich, aber dass das auch für ihn ein zu gefährliches Abenteuer wäre, jetzt einen großen Krieg in der Ukraine vom Zaun zu brechen. Ich meine, er sitzt in Moskau ja ziemlich sicher im Sattel und so etwas kann auch Dynamiken auslösen, die der Kreml nicht vorhersehen und letztendlich nicht beherrschen kann und die auch für ihn auch innenpolitisch gefährlich werden könnten. Deswegen glaube ich nicht an einen Krieg.
Dafür ist er dann doch wieder der zu kühle Machtpolitiker.
Ja, wie gesagt, das glaube ich. Ne? Aber es gibt ja auch Menschen, die anderes behaupten oder glauben und die auch mindestens genauso viel oder mehr wissen als ich und die eben auch sagen, ja gut, selbst wenn es so ist und er möchte das nicht, aber allein die Tatsache, wenn man eben Truppen an die Grenze bringt, wenn man ein Drohszenario aufbaut, dann ist einfach die Gefahr groß, dass es sich auch einfach so entwickelt, dass sich Dinge hochschaukeln und dass es dann zu einem Krieg kommt, den vielleicht lange vorher keiner so genau geplant hat.
Florian, ich verspreche dir, sollte es zu einem Krieg kommen, ich nagel dich nicht auf dieses Gespräch hier fest. Danke dir, Florian.
Danke auch an dich, Philipp.
Wir sind die heiligen drei Könige.
Was? Wir sind drei Weise aus dem Morgenland.
Und dann schleicht ihr morgens um zwei in einem Kuhstall herum, als hättet ihr nichts Besseres zu tun. Was soll denn daran weise sein?
Wir kommen, um das Kindlein zu preisen.
Wir wollen ihm in dieser heiligen Nacht huldigen.
Was huldigen? Ihr seid wohl besoffen. Das ist ja ekelhaft. Raus mit euch, raus, raus.
Ja, vielleicht ist es ja damals genau so gewesen wie bei Life of Brian. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Und wäre nicht gerade Jahr 2 nach Corona-Geburt, würde ich und würden viele andere in Deutschland und der Welt wieder morgen in der Kirche sitzen, um die Weihnachtsgeschichte anzuschauen. Also Christi Geburt in der Kurzversion. Jungfrau Maria und Josef, schwanger, Volkszählung, Bethlehem, Stall, Geburt, Hirten, Engel, Stern, Heilige, drei Könige. Soweit die Überlieferung. Aber was davon stimmt eigentlich? Was wissen wir genau darüber, über die Weihnachtsgeschichte? Oder drehen wir die Frage besser um? Was davon könnte überhaupt stimmen? Christiane Florin, Redakteurin für Religion und Gesellschaft, macht jetzt mit mir den Faktencheck, soweit wir das können. Hallo Christiane.
Hallo Philipp.
Also das Wichtigste zuerst. Jesus Christus, den hat es wirklich gegeben.
Dass es diesen Wanderprediger gab, der für einiges Aufsehen gesorgt hat, davon können wir ausgehen. Es gibt, abgesehen von den Evangelien, antike Quellen, die diesen Wanderprediger erwähnen. Würde ich also mit Ja beantworten.
Okay, aber dieser Wanderprediger, das muss nicht unbedingt Jesus gewesen sein.
Ja, also der Zusatz, der bedeutend ist, ist Jesus Christus. Mhm. Weil Christus, das ist die christliche Glaubenskomponente. Auch im Judentum, das älter ist als das Christentum, Jesus war Jude. Mhm. Und im Islam, der jünger ist als das Christentum, ist dieser Jesus ein bedeutender Mann, ein bedeutender Mensch, ein Prophet. Aber wenn du sagst Jesus Christus, also der ist der Christus, dann sagst du damit, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. In diesem Jesus Christus ist Gott Mensch geworden, der wurde gekreuzigt, ist von den Toten auferstanden. Er hat die Menschen durch sein Leiden und durch seinen Tod von den Sünden erlöst. Wenn ich das jetzt alles so aufzähle, dann hörst du schon, das ist das Glaubensbekenntnis, also dieser Zusatz Christus, das ist die Glaubenskomponente darin.
Okay.
Und dass er das war, Gottes Sohn, das wird von Atheisten bestritten, klar. Das wird, dass er der Messias war, dass er mehr war als ein Prophet, das wird eben auch von den anderen monotheistischen Religionen ja genau bestritten.
Dann bleiben wir mal bei Jesus oder bei Jesus Christus, je nach Glaubensfrage. Können wir davon ausgehen, dass dieser Jesus um den 24. Dezember geboren worden ist?
Also würde ich natürlich gerne sagen, ja, das steht alles fest. Entweder er ist da geboren oder er ist nicht da geboren, sondern an einem anderen Tag. Aber es ist ja so, dass nicht einmal klar ist, in welchem Jahr er geboren wurde. Die Zeitrechnung in christlich geprägten Ländern richtet sich nach der Geburt Jesu, ne, nach Christus. Das ist ja unsere Zeitrechnung. Also wir sind im Jahr 2021 nach Christus. Würde bedeuten, dieser Christus ist im Jahr 0 geboren. Aber nimmt man die Zeitangaben der Evangelien, die überhaupt Geburt erwähnen, das sind ja nur 2, auch interessant, ne, von 4 erwähnen nur 2, die Geburt, nämlich Lukas und Matthäus. Also nimmt man mal die spärlichen Zeitangaben, die es da in der Bibel gibt, dann muss das die Zeit des Herodes gewesen sein. Von dem weiß man aber, dass der im Jahre 3 oder 4 vor Christus gestorben ist. Da merkt man ja schon, ne? Also Jesus wurde demnach geboren vor seinem eigentlichen Geburtsjahr. Und auch dieser Statthalter Quirinius, der erwähnt wird, da weiß man wiederum, dass der vermutlich so 6 oder 7 Jahre nach Christi Geburt, also nach dem Jahr 0 unserer Zeitrechnung, Statthalter der Provinz Syrien war. Also da sieht man die ganze Widersprüchlichkeit. Wir wissen also, das Geburtsjahr ist so um das Jahr 0 herum, aber es ist eben nicht das Jahr 0. Und was jetzt das Datum anbetrifft, da wird es noch mal komplizierter. Wir wissen, die Hirten, von denen im Lukas-Evangelium die Rede ist, die haben draußen übernachtet. Also vielleicht war es da nicht mehr so kalt. Es war nicht im kalten Winter. Es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass es im kalten Winter war. Und wichtig ist vielleicht noch ein theologischer Gedanke, dass man immer davon ausgegangen ist, dass Menschen, sehr bedeutende Menschen, an dem Tag geboren wurden, an dem sie auch gestorben sind, also an dem Datum, nicht an demselben Tag natürlich, sondern an dem Datum. Und das ist jetzt auch wieder für die Festlegung von Jesu Geburt ganz bedeutend, dieser Gedanke. Also manche, unter anderem auch Josef Ratzinger, der Theologe und frühere Papst, zum Beispiel in seinem Jesusbuch, geht davon aus, dass die Geburt im März gewesen sein müsste.
Ostern, logischerweise.
Dieses Gedankens, ja. Ja, wegen des Todesdatums auch. Aber wenn man jetzt das Todesdatum berechnet hat, weil ja auch nicht klar ist, wann war, von Jesu Leben ist nur, was die Daten anbetrifft, ganz wenig bekannt. Wir können gar keine lückenlose Biografie von Jesus schreiben. Nicht aus den Evangelien, aber auch nicht aus anderen Quellen. Also man sieht einfach daran, es spielen bei der Festlegung des Datums theologische Überlegungen eine Rolle und dann natürlich auch noch ganz praktische. Es gibt ja auch These, die aber inzwischen auch wieder bestritten wird, dass es einfach um das Fest, um die Ungläubigen oder die Heiden, wie man eine Zeit lang sagte, für dieses Fest zu begeistern, dass man da eben den 24., 25. Dezember genommen hat, weil das nah an der Sonnenwende lag, die ja in den germanischen Religionen gefeiert wurde. Aber das ist auch nicht gesichert, dass das so war. Ja, also wir wissen weder das Jahr, wir wissen auch nicht den Tag. Und trotzdem ist es ein populäres und wichtiges Fest.
Ja. Viele Ungenauigkeiten, liegt ja auch irgendwie nah. Wie viel später wurden die Evangelien geschrieben im Vergleich zur Zeit Jesus Christus?
Ja, also nach dem, wie ich hoffe, einigermaßen aktuellen Forschungsstand, hat Markus als erster ein Evangelium geschrieben. Und das war um 70 nach Christus. Und dann haben Matthäus und Lukas dieses Evangelium als Quelle benutzt, will nicht gerade sagen abgeschrieben, aber sie haben es halt benutzt. Und dann gibt es noch das Johannesevangelium. Also es gibt noch mehr Evangelien, aber das sind halt die, die in die Bibel, sozusagen in den Kanon aufgenommen worden sind, das ja die Sache etwas anders darstellt. Gar nicht so sehr ereignisbezogen, sondern so eine geistliche Deutung gibt. Also um 70 herum. Wobei da bestimmt jetzt auch schon wieder Hörer und Hörerinnen Post kommt, dass ich damit falsch liege. Also das ist das jetzt, was ich sagen würde, ist im Moment aktueller Forschungsstand.
Nee, vollkommen. Ich wollte nur noch mal klar machen, dass also da liegen auch gerade zu der damaligen Zeit mehrere, also zumindest zwei Generationen dazwischen, zwischen dem Wirken dieser historischen Figur Jesus, dieses Predigers, und dann der aufgeschriebenen Geschichte, der ersten dann von Markus.
Ja, ja. Und was ich glaube, was auch viele gar nicht wissen, ist, die vier Evangelien, die wir in der Bibel lesen können heute, das ist eine Auswahl. Als Evangelium wird etwas bezeichnet, das von Jesus erzählt. Davon gibt es aber mehr als die vier. Ja, es gibt zum Beispiel auch ein Evangelium der Maria Magdalena, das es nicht in diese kanonisierte Auswahl geschafft hat.
Herodes, du hast ihn schon erwähnt, der damalige Herrscher von Gnaden Roms, der wollte nach dem Matthäusevangelium Jesus kurz nach der Geburt nach dem Leben trachten, woraufhin Josef, ein Engel, erscheint und ihm und seiner Familie die Flucht nach Ägypten empfiehlt, was er dann auch tut. Wie erklärt sich sowas?
Damals waren den Menschen Geschichten von Göttern vertraut. Übrigens auch Geschichten von Göttern, die mit Menschen Kinder, also mit Menschen, Frauen, Kinder zeugen sozusagen. Das war damals nicht so fremd, wie das heute ist, sondern das war sehr vertraut aus den Götterwelten, die es damals schon gab. Und zu einer guten Götterstory gehörte auch, dass der Mensch, der dann daraus hervorging, oder der Sohn Gottes, der daraus hervorging, oder Sohn der Götter, wenn es eben nicht monotheistisch ist, dass der irgendeiner Gefährdung ausgesetzt war. Und das möglichst schon früh im Leben. Und ich glaube, dieser Gedanke ist hier zentral. Das sagt ja auch der Theologe Simone Paganini, der ein Buch geschrieben hat, Faktencheck der Heiligen Nacht. Der sagt das ja, eine gefährdende Situation gehört dazu. Und dann, warum Ägypten, weil es dort schon eine große christliche Gemeinde gab und man einen Bezug brauchte, um zu rechtfertigen, dass diese Gemeinde dort am richtigen Ort war. Also es war schon an den Bedürfnissen des damaligen Storytelling ausgerichtet.
Das ist interessant. Also die Evangelien, die wurden auch ganz klar nach den Bedürfnissen ihres speziellen Publikums geschrieben, für die Filterblase sozusagen, würde man heute sagen.
Ja, sicherlich nicht allein, sondern es muss ja auch etwas drinstecken, das überzeitlich ist, das allgemeine Menschheit, das etwas mit allgemein mit dem Thema Menschsein zu tun hat. Also es geht jetzt nicht nur darum, bestimmte Orte oder bestimmte Gemeinden zu bestätigen, aber darum geht es schon auch. Es gibt noch einen wichtigen zentralen Gedanken, das ist der, beschreibt das Werden und meint das Sein. Also Menschen das Gefühl zu geben, dort, wo sie sind oder das, was sie tun, das machen sie jetzt richtig. Das ist, es gibt eine Ordnung und sie sind in dieser Ordnung am richtigen Platz. Auch diese Funktion erfüllt die Bibel an vielen verschiedenen Stellen. Zum Beispiel der Geburtsort Bethlehem, das war die Vorhersage von König David. Ja, das musste also mit König David sozusagen übereinstimmen, obwohl der Geburtsort auch der Geburtsort in der Wissenschaft umstritten ist. Also solche Dinge der Vergewisserung, der Gedanke der guten Ordnung, die sind ganz wichtig. Das hat aber nicht alleine mit einer Bubble zu tun, sondern ich würde eher sagen, das geht sogar über die Bubble hinaus, weil es möglicherweise doch eine allgemeinmenschliche Sehnsucht ist.
Also diese Geschichten sollten dann im Prinzip verstanden werden als ja, Lebensanleitung, ist das das richtige Wort? Oder?
Ja, auch da spielt es natürlich eine Rolle, wie du die Bibel siehst. Ja. Wenn du die Bibel als heilige Schrift siehst, dann erzählt sie die Geschichte vom Wirken Gottes in der Welt, ganz allgemein ausgedrückt, ja, vom Bund Gottes mit den Menschen. Das setzt also voraus, es gibt einen Gott, der zeigt sich den Menschen, der schickt sogar in Jesus Christus seinen Sohn auf die Welt. Und dieser Gott hat die Welt vielleicht nicht im naturwissenschaftlichen Sinne erschaffen. Das würde ja nun heute kein Theologe, keine Theologin mehr, keine Ernsthafte mehr behaupten. Aber er hat diese Welt geordnet und die Menschen bringen meist Durcheinander hinein. Das ist sozusagen die Sicht des Glaubens auf die Bibel. Wenn ich die Bibel vor allem als Weltliteratur sehe und nicht als heilige Schrift, dann erzählt sie von wildestem Beziehungsleben, von allen möglichen Familiensituationen, von allen Gefühlen, die Menschen haben können, im Guten wie im Bösen, ja, Neid, Rachlust, Gewalttätigkeit, aber auch Liebe, Weitsicht, Güte. Sie erzählt von einer Sehnsucht nach Heilung, immer wieder auch von Unterbrechung, also dass da jemand erscheint, der einen Kreislauf von Gewalt durchbricht zum Beispiel. Das gibt es in der Bibel ja auch häufig. Ja, und das macht es so schwer, deine eigentlich einfache Frage einfach zu beantworten.
Weil jeder für sich das reinliest sozusagen, was er reinlesen möchte?
Ja, wie gesagt, es ist eine Frage, wenn du glaubst, es gibt einen Gott und der zeigt sich den Menschen und er hat sich in diesem Jesus Christus gezeigt, dann liest du ja die Bibel völlig anders als jemand, der sagt, für mich ist das ein Stück Weltliteratur mit großen Geschichten und für mich ist diese Idee von Gott eben eine Idee, die Menschen entwickelt haben, weil sie mit den Zufällen des Lebens, mit den Widrigkeiten des Lebens, mit all den Ungereimtheiten, auch mit den Ängsten, anders nicht fertig geworden sind. Mhm. Und ich glaube, wäre es anders, dann hätte die Bibel ja auch nicht so lange überdauert. Ja, als Bertolt Brecht gefragt wurde, was ist für ihn das wichtigste Buch, hat er gesagt, Sie werden lachen, die Bibel. Also es ist völlig egal, ob man selber glaubt oder ob man nicht glaubt. Die Bibel entwickelt immer noch eine, glaube ich, gigantische Faszination, weil sie etwas mit den Sehnsüchten, mit den Ängsten, mit den großen Geschichten des Menschseins zu tun hat.
Entwickelt die Bibel für dich auch noch diese Faszination heute, die du dich jetzt professionell damit befasst?
Ja, ich habe mich mal ein bisschen intensiver mit der Bibel oder mit der Frage der Bibelübersetzung befasst im Jahr 2017, als es eine neue Lutherbibel gab und auch eine neue katholische Einheitsübersetzung. Und habe mir da einfach mal einige Stellen ganz genau angeschaut und die miteinander verglichen. Und da ist mir erst klar geworden, selbst das, wovon ich ausging, was gesichert ist, wie unsicher das alles ist. Und mich fasziniert immer etwas, wenn es unsicher ist, wenn etwas umstritten ist, wenn etwas ambivalent ist. Mich fasziniert keine Bibellektüre, bei der herauskommt, so ist es, so ist das gewollt, so war es schon immer und so muss es immer bleiben. Das finde ich langweilig und ich finde, das wird der Bibel auch nicht gerecht.
Christiane, spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch 20 Minuten länger mit dir darüber sprechen. Und allen, die auch so gefesselt sind wie ich, kann ich jetzt noch einen Hörtipp geben. Und zwar das, was wir jetzt über die Entstehung und den Wahrheitsgehalt der Weihnachtsgeschichte besprochen haben, ist maßgeblich aus eurer Sendung Religion und Gesellschaft. Dort ist gerade das wirklich wunderbare Feature Weihnachten, die heilige Nacht im Faktencheck gelaufen. Können Sie natürlich nachhören im Podcast, zum Beispiel bei uns in der Audiothek-App.
Ja, man muss es mit einer Portion Humor hören. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, denn den Faktencheck, den kannst du ja gar nicht wirklich in einem journalistischen Sinne machen. Ich glaube, das hat sich jetzt erschlossen.
Das, glaube ich, ist auch aus diesem Gespräch nochmal deutlich hervorgetreten. Christiane, vielen Dank und natürlich ein frohes Fest.
Ja, dir auch ein frohes Fest.
Danke für die vielen E-Mails in diesem Jahr, die Sie uns geschickt haben. Sie können uns natürlich auch weiterhin gerne schreiben. Wir sind immer dankbar für Gedankenanstöße. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere Adresse. Ich bin Philipp May, sage auch ganz vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen frohe und ruhige und harmonische natürlich Festtage. Und zwischen den Jahren hören wir uns dann schon wieder. Bis dahin, tschüss.